Kapitel 8 – Flucht ins Ungewisse. 20 Minuten vor dem Showdown mit Barry. Uniformierte rannten so schnell sie konnten in die Polizeidienststelle in Magdeburg. »Was machen Sie hier?«, fragte die Sekretärin hektisch. »Ich bin Agent Rainer Keller. Ich und mein Team müssen die Evakuierung dieser Stadt anordnen. Hier geht in etwa 40 Minuten eine Atombombe hoch. Also evakuieren Sie diese Stadt«, sagte Rainer Keller. Schnell rannten die Polizisten durch die Dienststelle und dann hinaus aus dem Gebäude. Die Sekretärin alarmierte die Presse, um die Öffentlichkeit über die Evakuierung zu informieren. Zur selben Zeit kehrten Lydia und Konstanze zur paranormalen Abteilung zurück. »Bill, wo ist William?«, fragte Konstanze. »Er ist bereits los, um sich um das Haus von Konrad zu kümmern.« »Wieso?«, fragte Bill skeptisch. »Petra Banks hat keinen Transmitter mehr in ihrem Kopf. Beim erneuten Blick auf die Liste kam uns noch ein Name komisch vor. Wir wollten William fragen, ob er diese Person kennt«, sagte Lydia hektisch. »Lasst uns doch ebenfalls zu dem Haus fahren«, sagte Bill, bevor er mit den zwei Frauen die paranormale Abteilung verließ. Als das Licht in der Lagerhalle erlosch, hörte Cody Banks heftige Schreie, die plötzlich verstummten. In der Ferne lief jemand davon. Schnell drehte sich Cody in der Dunkelheit in diese Richtung und dann schoss er auf das Geräusch. Ein dumpfer Aufprall war nun zu hören. Kurz darauf ging das Licht wieder an. In diesem Moment sah Pavel den davonlaufenden Barry. Hastig rannte er ihm hinterher. Erst jetzt bemerkte Cody, was geschehen war. Der gefesselte Hahn lag mit dem umgekippten Stuhl auf dem Boden. Blut trat aus seinen Wunden. Schnell ging Cody zu Hahn. Er löste die Fesseln und dann nahm er den jungen Kommissar in den Arm. Jedoch war alles zu spät, denn Hahn war tot. Tränen liefen über Codys Gesicht und tropften an seinem Kinn hinab. »Was habe ich getan? Was habe ich nur getan?«, sagte Cody immer wieder zu sich selber. In diesem Moment wurde der lange Flur in helles Licht getaucht und ein tödlicher Schrei ließ Cody aufhorchen. Kurz darauf kam Pavel zurück in die Halle gerannt. »Oh mein Gott!« »Cody, was hast du getan?«, fragte Pavel geschockt. »Ich wollte das nicht. Es war ein Unfall«, sagte Cody aufgelöst und unter Tränen. »Die Schüsse kamen aus deiner Waffe. Ich kann es einfach nicht glauben.« »Pavel, du hast doch heilende Kräfte. Belebe ihn wieder«, sagte Cody. »Ich kann keine Toten wiederbeleben. Er ist nun mal tot. Cody, bald wird die Polizei hier auftauchen. Du solltest verschwinden.« »Es war doch ein Unfall. Ich habe die Waffe sogar weggeschmissen. Ich will nicht gehen.« »Cody, willst du in den Knast?« »Ich glaube, das willst du nicht. Geh. Lauf. Lauf so schnell du kannst. Ich verschaffe dir einen Vorsprung. Komm nie mehr zurück«, sagte Pavel, bevor Cody den toten Körper von Hahn auf den Boden legte. Nun stand Cody auf und taumelnd rannte er zum Eingang. Er drehte sich noch einmal um, bevor er aus dem Gebäude rannte. Zur selben Zeit bogen Lydia, Bill und Konstanze mit ihrem Wagen in die Querstraße vor Konrads Haus ein. Jedoch kamen sie nicht weiter, da dort alles abgeriegelt wurde. Etwas nervös hielten sie mit ihrem Wagen hinter der Absperrung. Sie stiegen aus und dann rollte Bill in seinem Rollstuhl voran. Die drei hielten ihre Ausweise vor und dann bogen sie um die Ecke. Geschockt blieben die drei plötzlich stehen. Sie schauten auf ein zerstörtes Haus in der Straße. Es war das Haus von Konrad. Die Evakuierung von Magdeburg wurde immer schneller durchgeführt. Die Agenten Rainer Keller, Eddie Meiser, Konrad Röhrig, Paulo Juanes und Mark König trennten sich, um in den einzelnen Bezirken für eine schnelle Evakuierung zu sorgen. »Rainer, meinst du, wir können diese Bombe aufhalten?«, fragte Eddie misstrauisch über Funk. »Wir haben geschworen, dieses Land und ihre Bürger zu schützen. Das tun wir mit bestem Gewissen und unserem Leben«, mischte sich Konrad ein. »Ich bin neu in diesem Team, aber sollten wir nicht versuchen, die Bombe unschädlich zu machen?«, fragte Paulo verwirrt. »Jetzt kümmert euch doch erstmal um die Evakuierung. Das steht zunächst im Vordergrund«, erwiderte Mark. 20 Minuten später. Cody Banks saß nun in seinem Auto und er versuchte, aus Magdeburg herauszufahren. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens war dies jedoch nicht ganz einfach. Wütend schaltete er das Radio ein. Wie wir bereits schon mehrfach berichtet haben, wird Magdeburg, die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, evakuiert. Bitte verlassen Sie schnellstmöglich die Stadt, da eine Atombombe demnächst gezündet werden könnte. Ach du Scheiße, hier ist ja mächtig was los, quetschte Cody durch die Lippen, als er an einem Uniformierten vorbeifuhr. Das war doch Konrad, dachte er in diesem Moment. Da Cody jedoch keine Zeit blieb, fuhr er einfach weiter. In diesem Moment erwachte in dem alten Schwimmbad der zuvor verbrannte Mario Schwarzer wieder zum Leben. Er stand auf und dann ging er auf einen Spiegel zu, der an einer alten Wand hing. Geschockt erblickte Mario Schwarzer sein Äußeres. Wutentbrannt ging er dem Flur entlang, bis er die riesige Maschine sah. Beim näheren Anblick fiel ihm die Tür ins Gesicht. Er ging darauf zu und dann öffnete er die Tür. Langsam ging er nun durch das Tor in die fremde Welt. Zur selben Zeit kümmerte sich Pavel um den toten Hahn. Er nahm ihn fest in den Arm. Was habe ich nur getan? Wieso habe ich Cody weggeschickt? Er sollte bei seinem Team bleiben, dachte Pavel gedankenversunken. Plötzlich riss Hahn die Augen auf. Das Licht fiel erneut aus und dann biss er Pavel in den Hals. Pavel schrie auf, doch auf einmal verstummten die Schreie. Als das Licht wieder anging, ließ Hahn den Körper von Pavel auf den Boden fallen. Er wischte sich das Blut von den Lippen und dann rannte er davon. Noch immer stand Cody im Stau. Wütend hämmerte er auf das Armaturenbrett. In diesem Moment öffnete sich das Handschuhfach und ein Brief fiel heraus. Er griff danach und dann schaute er auf den Umschlag. Für Dad stand auf dem Umschlag. Cody erinnerte sich noch einmal an seinen Sohn und den tollen Tag mit ihm im Freizeitpark. Plötzlich wurde Cody durch lautes Hupen aus seinen Gedanken gerissen. Schnell bemerkte er, dass der Verkehr weiterging. Nach einer Weile gelang Cody die Fahrt aus der Stadt. Zur selben Zeit kehrten Lydia, Bill und Konstanze in die Abteilung zurück. Dort wurden sie bereits von Horst Kramer erwartet. »Da sind sie ja wieder. Was ist los?«, fragte Horst verwirrt. Unter Tränen berichteten die drei vom Tod von William. Geschockt blieb Horst Kramer stehen, bevor er sich auf einen noch daliegenden Stein setzte. Nur schwer verkraftete Horst diese schreckliche Nachricht. Zusammen begannen die vier nun zu trauern, als plötzlich ein Telefon klingelte. Schnell gingen die vier in das verwüstete Büro von Cody. Sie setzten sich und dann nahm Horst das Gespräch entgegen. »Kramer, was kann ich für Sie tun?« »Horst, ich bin es, Cody. Es ist etwas Schreckliches in Magdeburg geschehen. Ich habe Hahn erschossen. Es war ein Unfall, aber nichts deutet darauf. Ich muss erstmal untertauchen. Ich werde meinen Dienst hiermit quittieren«, sagte Cody, während er im Auto saß. »Was?« entglitt es den vier Zuhörern. »Cody, du musst erstmal zurückkommen. Hier ist einiges geschehen«, sagte Lydia hektisch. »Ich habe euch alle sehr lieb. Ich muss aber gehen, denn ich will nicht in den Knast. Bis dann«, sagte Cody, bevor er auflegte. »Ach, Jack, du bist schon seit einigen Wochen auf der Flucht. Man hat dir einen Anschlag auf deiner eigenen Hochzeit vorgeworfen. Nun bin auch ich auf der Flucht. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Bis bald, neuer Freund«, sagte Cody auf die Mailbox von Jack Stone. Nun schaltete Cody das Handy aus und dann legte er es in das Handschuhfach. Und dann fuhr er auf der Autobahn davon. 3 Stunden später. Noch immer lag Pavel auf dem Boden der Lagerhalle. Plötzlich ertönten Schritte, die immer näher kamen. »Ach Licht, du sollst doch noch nicht kämpfen. Unsere Schlacht steht noch nicht bevor. Wenn die Schlacht kommt, dann brauchen wir alle Wächter. Wir brauchen dann auch dich. Du solltest dich regenerieren. Du kommst in mein Reich. Ich bin Wood, der Wald, und du wirst erstmal ein Baum. Irgendwann werde ich dich aus deinem Schlaf befreien und dann werden wir gegen das Böse kämpfen«, sagte Wood, bevor er Pavel in einen Baum verwandelte. Nun berührte Wood diesen Baum und dann verschwand er mit ihm. 2 Stunden später werkelte Bill an der Maschine herum, als er plötzlich Geräusche hörte. »Wer ist da?«, fragte er misstrauisch durch das Büro. Die Geräusche wurden lauter und Bill bekam es mit der Angst zu tun. Plötzlich erschien William vor ihm. »Will, bist du es wirklich?« »Leider nein. Ich bin in diesem Haus ums Leben gekommen. Meine Seele ist jedoch noch nicht für den Tod geschaffen. Ich erfuhr von meiner Bestimmung als Wächter der Erde. In dieser Position nennt man mich Ghost, der Geist. Leider brauche ich für diese Aufgabe einen Wirt auf 2 Beinen«, sagte die Seele von William. »Ich bin ein Krüppel, Will. Ich habe dank Pavel zwar wieder Gefühl im linken Bein, aber mein rechtes existiert nicht mehr. Ich bin und bleibe ein Krüppel«, sagte Bill traurig. Sag das nicht, berühr meine Hand und du bist zu Höherem bestimmt, antwortete William. In diesem Moment berührte Bill die Geisterhand, als plötzlich der Raum in einem hellen Schein erstrahlte. Kurz darauf wurde Bill wieder zu dem alten Bill. Er hatte wieder beide Beine. Schnell rannte Bill aus seinem Büro. Sein erster Weg war das Büro von Lydia und Konstanze. »Mädels, es ist etwas geschehen«, sagte Bill freudig. Sprachlos blickten die beiden Frauen Bill an. Kurz darauf wurde die Sprachlosigkeit durch das Geräusch einer ankommenden E-Mail gestört. Lydia klickte auf die Mail und geschockt begann sie zu lesen. »Lydia, was ist bloß?«, fragte Konstanze. »Es gibt Hinweise auf den Kindsmörder«, sagte Lydia geschockt. »Der Serienkiller?«, fragte Bill, als Lydia nur nickte. Am nächsten Tag. Manuel Krüger kam mit etwas Verspätung im Büro in der Mordkommission Berlin an. Er hatte zuvor noch Brötchen vom Bäcker und Gehacktes vom Fleischer geholt. Er betrat die Abteilung und dann legte er die Sachen auf den Tisch. Er ging auf seinen Freund Tim zu und küsste ihn. Danach ging er zum Schrank und dann nahm er sich ein Glas heraus. Er öffnete eine Flasche Wasser und goss sich einen Schluck ein. Er nahm einen Schluck. »Tim, was ist denn los heute Morgen?«, fragte Manuel etwas nachdenklich. »Han und William«, antwortete Tim apathisch. »Was ist mit den beiden? Die sind doch nun bei der paranormalen Abteilung. Da wollten die doch immer hin«, antwortete Manuel lässig. »Sie sind tot.« Geschockt ließ Manuel das Glas fallen und dann brach er zusammen. Am folgenden Tag verließ Horst Kramer nach einem anstrengenden Tag sein Büro. Er ging zu seinem Wagen und stieg ein. Er steckte den Schlüssel ins Schloss und dann betätigte er die Zündung. In diesem Moment wurde das Auto verriegelt und das Radio sprang an. »Guten Tag, Horst Kramer. Vor ein paar Monaten hatten wir bereits schon einmal das Vergnügen. Sie haben mich gejagt, weil meine Erfindung für viel Aufsehen sorgte. Ich ließ Autos implodieren, doch dann waren sie einfach weg. Nun habe ich das Experiment weiterentwickelt und nun bin ich zurück. Sie sind mein Versuchsobjekt. Sie werden nicht nur einfach implodieren, sondern anschließend explodieren. Verabschieden Sie sich nun, denn das ist das Ende der paranormalen Abteilung«, sagte eine bösartige, maschinelle Stimme, bevor ein Countdown zu hören war. Horst Kramer versuchte, die Fenster einzuschlagen, aber ihm gelang es nicht. Als er unter die Rücksitzbank schaute, sah er eine Bombe, die schnell ablief. Ruhig setzte sich Horst Kramer auf den Sitz und nun wartete er auf sein Ende. In diesem Moment kam Konstanze aus dem Gebäude. Als sie Horst in seinem Auto sitzen sah, ging sie auf ihn zu. Noch bevor Horst sie warnen konnte, implodierte der Wagen und danach gab es eine gewaltige Explosion. Fenster gingen zu Bruch und Scherben flogen durch die Luft. In diesem Moment rannte auch Bill aus dem Gebäude, als er auf dem Parkplatz Konstanze stehen sah. Sie rührte sich nicht. Bill rannte auf sie zu, als Konstanze von den Scherben zerschnitten wurde. Ihr Körper zerfiel in 1000 Teile. Weinend brach Bill zusammen. Fortsetzung folgt.